Willkommen zu dem ersten Webcast der Serie Sicherheitsgedanken in der Cloud. Mein Name ist Heiko Böhm, ich bin Plattform Strategy Manager bei Microsoft Deutschland und berate Softwarehersteller im Microsoft-Umfeld zu technisch-strategischen Themen. Eins meiner zentralen Themen ist Sicherheit für Softwareentwickler. Mit Themen wie Threat Modeling, Writing Secure Code, Secure Best Practices und SDL beschäftige ich mich seit über 5 Jahren. Sie können mich gerne kontaktieren, zum Beispiel über meinen Weblog http://blogs.msdn.com/heiko-b oder per Mail an heiko-b@microsoft.com. Cloud Computing ist die nächste große Veränderung in der IT, wie PCs und das Internet vorher. Kunden fragen verstärkt Cloud-Produkte nach, weil sie sich davon mehr Flexibilität und Kosteneffizienz in der IT versprechen. Software- und Systemhäuser müssen auf diesen Paradigmenwechsel in der IT-Industrie reagieren, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Partner sollten schon heute ihr Geschäft darauf ausrichten. Auf der anderen Seite sind Sicherheitsbedenken gegen Cloud Computing vorhanden. Diese Bedenken sind derzeit der größte Wachstumsfaktor. Aus diesem Grunde gebe ich Ihnen Antworten auf die am häufigsten geäußerten Sicherheitsbedenken im Umfeld des Cloud Computing und Azure, um diese Bedenken zu zerstreuen oder wenigstens zu mildern. Nun zur Agenda. Einleitend möchte ich Ihnen zum gemeinsamen Verständnis einige Definitionen und Begriffserklärungen geben und einige High-Level-Sicherheitsgedanken vorstellen. Anschließend gehe ich auf die häufigsten Sicherheitsbedenken ein und gebe Antworten darauf. Um Cloud Computing zu verstehen, möchte ich zum einen die Unterschiede darstellen und die Unterschiede zwischen einer On-Premise und einer Services-Plattform darstellen. Die Serverplattform hier ist die Infrastruktur, wie zum Beispiel Server, die Sie in Ihrer Firma stehen haben und großteils auf dem Microsoft Stack betreiben. Ich habe hier nur Windows Server und SQL Server rausgegriffen für die Vergleichbarkeit mit den PDOs in der Cloud. Diese lokale Umgebung wird in diesem Zusammenhang On-Premise genannt. Auf einer Cloud-Plattform wie Azure oder jedem anderen Microsoft Service Offering werden diese Dienste für Sie betrieben. In Ihrer Umgebung haben Sie die Wahl, jeden Workload und jede Art von Applikation zu installieren, die Sie wollen. Sie entscheiden über die Skalierung, das heißt Scale-up oder Scale-out. Scale-up heißt einen Rechner aufrüsten und Scale-out heißt Aufgaben parallelisieren und über mehrere Rechner verteilen, zum Beispiel Load Balancing. Außerdem bestimmen Sie das Betriebsmodell. Auf einer Cloud- oder Services-Plattform konsumieren Sie einen Dienst, der optimiert ist für Scale-out-Anwendungen, das heißt weniger für Scale-up-Szenarien. Massive Skalierung bei Scale-Out. Vorgeschriebene Hardware, das heißt, Sie haben weniger Auswahlmöglichkeiten in den Hardware-Gegebenheiten. Der Hauptvorteil ist, dass die Betriebskosten niedrig sind, weil das Modell dafür optimiert ist und Sie sich darum nicht kümmern brauchen. Cloud Computing ermöglicht IT als Dienstleistung. Damit wird unseren Kunden ermöglicht, die Komplexität mit verschiedenen Layern des IT-Stacks umzugehen. Dieses Slide zeigt die Microsoft-Sichtweise von der Cloud Computing-Taxonomie. Am Cloud-Service-Modell haben wir hier ganz unten einen sogenannten oder ein Layer-Modell, Software, Plattform oder Infrastruktur als ein Service. Der Computer lebt in der Cloud. Hier wird eben Hardware und Virtualisierung angewendet, um eben solche Dienste anbieten zu können. Darauf aufgebaut gibt es das Modell Plattform als ein Service. Das heißt, wir haben ein Operating System, nämlich Windows Azure in der Cloud, um das anzubieten können, Dienste anbieten zu können. So, auf diesen beiden Stacks haben wir ganz unten Windows Azure App Fabric, verschiedene Dienstleistungen, um damit umgehen zu können, um Connections machen zu können, sicher zugreifen zu können. Wir haben SQL Azure, eine SQL-Datenbank in der Cloud. Dann haben wir die Windows Azure Platform Appliance, das ist für Private Cloud Offerings, für Private Cloud Anbieter in Zukunft. Dann haben wir Windows Azure als das Cloud-Betriebssystem, wenn man so will, und eben die Windows Azure Plattform als Gesamtes, was das Gesamte, was ich vorher erwähnt habe, beschreibt. Parallel dazu, eben das sind die Offerings, die wir hier beschreiben, haben wir eben auch verschiedene Deployment-Modelle. Microsoft selber, wir treten als Public Cloud Anbieter auf, das heißt, wir haben hier SQL Azure und Windows Azure. Wir haben Private Cloud Anbieter. Für die Service Provider werden wir demnächst eine sogenannte Appliance anbinden oder wenn Kunden das auch machen, auch, dass die eben auf diese Appliance gehen können. Das sind sehr große Maschinen mit sehr vielen Knoten, um entsprechend diese Dienste anbieten zu können. So, auf diesem Stack Plattform als ein Service gibt es diese letzte Schicht, die da heißt Software as a Service. Das heißt, eine Applikation, eine Anwendung lebt in der Cloud. Da geht es darum, eben entsprechende Dienste zur Verfügung stellen, die Kunden, andere Hersteller direkt konsumieren können, in ihren Anwendungen verwenden können. Von Microsoft haben wir hier einige Offerings, die eben Software als ein Service darstellen können sollen. Das eine ist das Thema Exchange Online, Office Professional Plus mit Anbindung an dem Ganzen dran, SharePoint Online, Lync Online als Nachfolger von Communicator. Wir haben Dynamics CRM als Online-Variante. Wir haben Windows Intune. Das heißt, es geht um Software Management in der Cloud und eben die Office Web Applications. Als Deployment Vehicle haben wir hier Office 365 als Nachfolger von BPOS, Business Productivity Online Suite. Bei Cloud Computing ist es eben auch sehr interessant zu schauen, nicht bloß zu sagen, wir haben für einen Kunden eine dedizierte Umgebung, sondern um Kostenersparnis zu haben oder eben großes skalierbare Modell zu haben, eben sogenannte Multi-Tenancy-Services zu haben, also multimandantenfähige Systeme in der Cloud zu generieren, um damit relativ geringe Kosten, aber eine sehr, sehr große Kundenanzahl bedienen zu können. Was ist die Charakteristik von dieser Cloud als Dienstleistung? Zum einen ist dadurch die Möglichkeit, die Zeit wahnsinnig zu verbessern, so eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, Utility Computing zu machen durch die Elastizität dieser Cloud. Ich brauche drei Instanzen, ich brauche vier Instanzen, ich habe viele Zugriffe und ich kann es entsprechend auch wieder einschränken. Wir werden hier viele neue Experimente und Innovationen sehen, was wir auch jetzt schon im letzten Jahr hier gesehen haben. Es wird angebotsseitig eine skalierbare Ökonomie erzeugt. Anforderungsseitige Aggregierung, Verdichtung ist auch möglich und sehr wichtig, multimandantenfähige Skalierung ist eben auch möglich. Cloud Computing hat sich als ein immer wichtigeres Thema in den letzten Jahren entwickelt, Tendenz steigend. Microsoft betreibt einige der größten und zuverlässigsten Online-Services in der Welt seit über 16 Jahren. Unsere Cloud-Infrastruktur beinhaltet derzeit mehr als 200 Cloud-Services, 1 Milliarde Kunden und 20 Millionen Geschäftsbeziehungen in über 76 Märkten weltweit. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist sicher immer noch das am ersten genannte Bedenken gegen den Einsatz von Cloud-Diensten und damit aktuell dass die Cloud-Adaption am meisten bremst. Cloud-Sicherheit kann aus drei Perspektiven betrachtet werden: Kunden, Applikationsprovider und Cloud-Infrastrukturprovider. Die Kunden- oder Endanwenderperspektive ist, dass sie eine sichere und vertrauenswürdige Lösung wollen. In den nächsten Teilen geht es um die Sicherheit von Applikationsentwicklern und Infrastrukturprovidern. Bei Cloud Computing bzw. Sicherheit, darum geht es um mehrere Bestandteile in groben Blöcken. Zum einen muss Software als Wesentliches mit Sicherheit im Hinterkopf entwickelt werden. Dazu gibt es bekannte Methodiken von Microsoft Security Development Lifecycle oder Security Development Lifecycle for Agile Development. Also Sicherheit, die vom Anwendungsentwickler selbst kommt. Bei Cloud-Infrastrukturprovidern geht es um Compliance und operationale Sicherheitsthemen. Applikationsentwickler stellen bei der Auswahl eines Cloud-Hosting-Partners sicher, dass diese Anforderungen umgesetzt sind. Wenn es um Compliance geht, gibt es zum Beispiel PCI DSS, so ein Media Ratings Council, Sarbanes-Oxley, HIPAA-Authentifizierung, interne Audits, Privacy Assessments oder eben SAR 70 Typ 1, Typ 2 und ISO IEC 27001-2005. Außerdem können Cloud-Infrastrukturprovider hier zum einen extrem entweder sehr wenig Sicherheitsfeatures, gar nichts machen, wenig implementieren oder sie sind eben sehr rigoros, wenden sehr viel wie SDL oder andere Sachen an, um da eben sehr viele Sicherheitsfeatures und Dienste anzubieten. Anwendungsentwickler sollen die Sicherheitsrahmenbedingungen und Service-Level-Agreements berücksichtigen bei der Auswahl so eines Cloud-Providers. Die Sicherheit einer Anwendung ist die Kombination der Sicherheit der Software und der darunter liegenden Cloud-Plattform. Im nächsten Abschnitt gehen wir auf einige Sicherheitsbedenken ein. Speziell unsere Story in Bezug auf physikalische Sicherheit, in Beziehung um Computing-Sicherheit, Netzwerk, Identitätssteuerung und Zugriff auf das Ganze. Wir reden auch über Datensicherheit und Verschlüsselung. Es ist alles, wie Sie es machen, beziehungsweise wie Sie Ihre Cloud-Applikation schützen wollen. Cloud Computing ist inzwischen definitiv ein Thema. Während sich bei einer IDC-Umfrage 2009 erst jeder fünfte Entwickler mit der Cloud beschäftigte, hat sich dieser Wert nun nahezu verdreifacht, 85%. Bei der Einführung von Cloud-Services spielen Sicherheit und Standort der Daten eine ambivalente Rolle. IT-Verantwortliche in den Unternehmen sehen in der Nutzung von Cloud-Diensten einerseits eine Chance, das immer komplexere Thema IT-Sicherheit zumindest für den Service an den jeweiligen Anbieter abzugeben, um so Ressourcen und Zeit zu sparen. Andererseits haben Sie aber auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aus diesem Grunde ist dieser Vortrag oder dieser Webcast dazu da, die häufigsten Bedenken aufzugreifen. Während Anwenderkunden den finanziellen Vorteil von Cloud-basierten Diensten sehen, haben sie aber auch noch kein gutes Gefühl bei der Entscheidung pro contra der Cloud, da sie nicht das tatsächliche Risiko einschätzen können. Microsofts Art und Weise daran heranzugehen ist sehr offen und pragmatisch. Das heißt, wir versuchen, die Risiken und Abwehrmaßnahmen zu identifizieren und aufzuzeigen, sodass die Vorteile der Cloud, die Sicherheitsmaßnahmen, Controls diese Risiken überwiegen. Die hier dargestellten Fragen kommen aus einer Studie von Gartner, in der untersucht wurde, welche Sicherheitsbedenken Entscheidungsträger haben, auf eine Cloud-Plattform zu setzen. Das heißt, die erste Frage: Wo liegen meine Daten? Das heißt, in welcher Lokation werden diese verarbeitet und gespeichert? Wie kann ich sicherstellen, dass die Microsoft Cloud-Plattform wirklich sicher ist? Wie kann Microsoft das beweisen? Wer kann meine Daten sehen? Nun sind meine Daten in Hand von Microsoft. Sie werden dort gerendert, gespeichert. Was ist mit den Angestellten von Microsoft? Wer kontrolliert das? Oder wie stellt Microsoft sicher, dass sich meine Firma an die Compliance-Anforderungen hält? Die Regeln, also die ich als Unternehmen einhalten muss. Wie kann ich meinen Auditoren zeigen, dass der Microsoft-Teil genügend Sicherheit in dem Ganzen bietet? Oder was passiert im Fehlerfall? Angenommen, es geht irgendwas schief, was geschieht dann? Gelegentlich mag auch bei Microsoft etwas fehlschlagen. Wie komme ich an meine Daten? Wie bekomme ich die zurück, wenn irgendwas ist? Diese Bedenken sind nicht Microsoft-spezifisch und kommen typischerweise von lokalen Rechenzentren. In jeder Studie und in jeder Umfrage, die wir machen, ist Sicherheit immer die Frage Nummer eins. Hier ist auch noch eine Bemerkung der Computerwoche vom Mai 2011 abgebildet, in der heißt es, dass IT-Verantwortliche die Chancen in der Nutzung von Cloud-Diensten sehen, nämlich Ressourcen und Zeit einzusparen, aber die Bedenken hinsichtlich Sicherheit vorhanden sind. Gehen wir nun auf diese Bedenken ein und sehen, was die Antwort darauf ist und wie wir sie informieren, damit sie Entscheidungen treffen können. Wo liegen meine Daten? Das heißt, in welcher Lokation werden diese verarbeitet und/oder gespeichert? In dieser Karte sehen wir die aktuell sechs physikalischen Rechenzentren von Microsoft. Das heißt, die Orte, wo die Daten heute liegen, verarbeitet sein können. Zwei in Nordamerika, Chicago und San Antonio, Texas. Zwei in Europa, Dublin und Amsterdam. Zwei in Asien, Hongkong und Singapur. Dazu kommen demnächst noch sieben weitere Rechenzentren über die Welt verteilt, aber die hier abgebildet sind die heutigen Standorte. Sie als Kunde können bestimmen, wo Ihre Daten liegen. Microsoft hält sich an alle gültigen Gesetze bezüglich dem grenzüberschreitenden Datenverkehr inklusive EU- und US-Safe Harbor-Anforderungen. Sicherheitsfaktoren, die es hier zu berücksichtigen sind, können Latenzzeiten oder Kosten sein. Hier werden einige fragen: Wenn ich legal meine Daten in eine spezifische Lokation geben darf und ich damit zufrieden bin, meine Daten an einem speziellen Ort zu halten, hält sich Microsoft dann an alle gültigen Gesetze bezüglich dem grenzüberschreitenden Datenverkehr wie EU- und US-Safe-Harbor-Anforderungen? Also hier geht es mehr um Datenschutz als um Sicherheitsbedenken. Daten werden massiv innerhalb von Azure repliziert, aber Sie können steuern, wo Ihre Daten persistieren, das heißt verarbeitet werden, und wo sie liegen. Das heißt, innerhalb welcher sogenannten Affinity-Gruppen, also Zusammengehörigkeitsgruppen, diese Daten liegen und damit repliziert werden. Hier sehen wir nun ein Beispiel, wie Sie beim Anlegen eines Dienstes festlegen können, wo Ihre Daten und virtuellen Instanzen Maschinen gespeichert werden. Innerhalb der Region kann man verschiedene Gruppen auswählen. Zum Beispiel innerhalb Europas kann man auswählen Anywhere Europe, Nordeuropa, North Europe, Amsterdam oder West Europe, Dublin. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Standortgruppen, sogenannte Affinity Groups, festzulegen oder neue Gruppen anzulegen. Das sind Gruppen von Standorten, innerhalb derer die virtuellen Maschinen Daten repliziert werden. Die nächste Frage geht darum, wie sicher ist die Microsoft Cloud? Eine Möglichkeit darzulegen, wie sicher man ist und wie man sich an Regeln hält, ist besonders im Hinblick auf Zertifizierungen. Microsofts Global Foundation Services, GFS, betreibt alle Microsoft-Rechenzentren. Das Team der Online Services Security and Compliance innerhalb von GFS hat auf Basis der bestehenden Fähigkeiten als einer der ersten großen Online Service Provider die ISO IEC 27001/2005 und SSIS 70 Type 2 Zertifizierung für die Cloud-Infrastruktur erreicht. ISO 27001 zertifiziert ein Information Management System und beschreibt die Ernsthaftigkeit von Sicherheitsmechanismen, die man haben sollte in verschiedenen oder an verschiedenen Stellen des Stacks. Es geht hier um physikalische Sicherheit bis zur Datensicherheit. Bei der ISO 27001 Zertifizierung beschreibt man den Bereich Scope der Zertifizierung. Man beweist dem Auditor, dass man alle Sicherheitsmaßnahmen implementiert hat und dem Scope der Zertifizierung genügt. Microsoft hat über die 150 Maßnahmen des ISO-Standards hinaus 300 Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, um die speziellen Herausforderungen von Cloud-Infrastrukturen zu berücksichtigen. Im Dezember 2010 hat die Microsoft Cloud-Infrastruktur einen weiteren Meilenstein erreicht, nämlich den Federal Information Security Management Act of 2002, FISMA Authorization to Operate. Die Einhaltung der FISMA-Anforderungen ist eine wichtige Sicherheitsanforderung für US-Bundesbehörden. Die Authorization to Operate wurde Microsofts GFS-Organisation ausgestellt. Sie beinhaltet Microsofts Cloud-Infrastruktur, die eine vertrauenswürdige Grundlage für die Cloud-Dienste inklusive Exchange Online und SharePoint Online darstellt. Eine zusätzliche Möglichkeit zu zeigen, wie sicher die Windows Azure Plattform ist, ist die Verwendung von SDL, dem Security Development Lifecycle. Microsoft scheint nicht so viel Bedeutung im Sicherheitsumfeld zu haben, mit Ausnahme von SDL. Jedes Produkt und jeder Dienst von Microsoft geht durch diesen industrieweit führenden Entwicklungsprozess. Wir machen SDL länger als jeder andere. Ich möchte SDL nicht zu weit stressen, diesen Webcast, aber SDL ist ein Hauptbestandteil, der unsere Dienste viel, viel sicherer macht. Auf der anderen Seite kann Security Development Lifecycle eine gute Sache für Dienste sein, die Sie in der Cloud generieren. SDL ist ein beschreibender, praktikabler Ansatz, der ein proaktiver Prozess und nicht nur ein reaktives Suchen nach Bugs. Dieser Lifecycle eliminiert Sicherheitsprobleme sehr früh im Entwicklungszyklus und dadurch werden Kosten enorm reduziert. Und es bringt nachweisbare Resultate. Für Sie als Kunden von Azure heißt es, dass SDL die Anzahl der verwundbaren Schwachstellen und den Schweregrad an Schwachstellen deutlich reduziert. Kommen wir nun zu ein paar detaillierteren Fragen. Das heißt, wie sichert die Microsoft die Applikationen ab und isoliert diese gegeneinander? Da Azure-Anwendungen und Dienste innerhalb einer sogenannten Shared-Infrastruktur laufen, ist dies eine sehr gängige Frage. Wir haben viel komplexere Lösungen als andere Lösungen on-premise, also lokal. In Windows Azure besteht eine Anwendung oder Dienste aus sogenannten Rollen. Jede Rolle ist eine virtuelle Maschine. Dann können Sie Rollen für Ihren Dienst zusammenstellen oder für Ihre Dienste zusammenstellen und mischen. Eine Webroll ist eine ASP.NET-Webanwendung oder Dienst, der auf einem IIS läuft. Eine Workerroll ist eine Rolle im Hintergrund, um Tasks ablaufen zu lassen. Mit der VM-Rolle laden Sie ein Server 2008 R2-Image in die Cloud hoch und betreiben es. Jede Rolle kann viele Instanzen haben, um Scale-out zu ermöglichen, also dem Skalieren durch parallele Verarbeitung. Da dies eine sehr einfache Konfigurationsgrundlage ist, ist dies die Grundlage für das elastische Modell oder auch Pay-as-you-go genannt. Wenn Sie viele Instanzen benötigen, spezifizieren Sie viele. Wenn Sie keinen Service benötigen, setzen Sie den Instanzenzähler auf Null. Für die Web- und Workerroll kümmert sich Microsoft um das darunterliegende System in Form von Patching und so weiter. Diese VMs basieren auf gehärteten Windows Server 2008 R2 Images. Bei der VM-Roll ist der Kunde selbst verantwortlich, das Image zu warten und zu betreiben. Wir nehmen diese Shared-Infrastruktur und lassen diese auf der App Fabric als Kontrollinstanz laufen. Diese App Fabric ist nicht mit dem gleichnamigen Azure-Dienst zur Authentifizierung und dem Servicebus zu verwechseln. Eine wichtige Angelegenheit darin ist, dass diese Rollen keinen persistenten Speicher haben. Jede dieser Rollen kann potenziell neu ausgeliefert, recycelt und wieder provisioniert werden, um die Instanzenzahl zu ändern oder beim Umzug auf einen anderen Knoten im Fehlerfall die Instanz zu shiften. Es persistieren also keine Daten innerhalb der VMs. Wir haben andere Mechanismen, um Daten zu persistieren, nämlich Azure Storage und SQL Azure. Wenn es ein Angreifer also schaffen sollte, auf eine Instanz zu kommen und schädlichen Code einzubringen, dann sind die Änderungen nicht für lange Zeit in dieser Maschine vorhanden. Wir nehmen das Base Image, um eine neue Instanz zu provisionieren. Wir limitieren auch die Angriffsfläche. Wir haben nur eine beschränkte Vielfalt an Geräten und Gerätetreiber. Da der Großteil der Angriffsfläche von Drittherstellern, Software, Geräten und Treibern kommt. Im Zusammenhang mit Netzwerkverbindungen und Filterung lässt sich sagen, dass alle Rollen nur auf die Ports HTTP und HTTPS lauschen. Kein anderer Traffic wird zugelassen in ihre Roles hinein oder heraus. Wenn Sie also eine Website auf Windows Azure in einer Webroll haben, ist der einzige Angriffsvektor Port 80 oder der HTTPS-Port. Ein weiterer Punkt bezüglich des Filterings ist, dass das Filtern nicht vom Betriebssystem ausgeführt wird, sondern vom Hypervisor, also der Shared-Infrastruktur. Also auch wenn eine Rolle kompromittiert ist, auch wenn jemand die komplette Kontrolle über diese Rollen bekommt, ist er nicht in die Lage, auf einen anderen Port zu lauschen. Dies wird durch die darunterliegende Infrastruktur erzwungen, zu der der ausführende Code nie Zugriff hat. Das garantieren wir durch Virtualisierung. Windows Azure verwendet einen Hyper-V-basierten Hypervisor, der nicht exakt Hyper-V entspricht, sondern eine Weiterentwicklung darstellt. Kommen wir nun zu den Sicherheitsgrenzen von Windows Azure Compute, also den virtuellen Maschinen oder Instanzen und wie diese Sicherheitsgrenzen ermöglicht bzw. erzwungen werden, dass sie eingehalten werden. Aus einer Source-Perspektive nehmen wir an, dass jeder Kundencode alles in einer virtuellen Maschine läuft und dass es dann antrastet und damit isoliert durch die virtuelle Maschine. Diese virtuelle Maschine ist die Sicherheitsgrundlage und zusätzliche Hürde. Die ganze Infrastruktur wird von einer Instanz verwaltet, dem sogenannten Fabric Controller. Der ist in Verbindung mit dem Cloud-Host-Betriebssystem, also quasi im Betriebssystem der Kernel. Jede Kommunikation zwischen dem Fabric-Controller und den individuellen physikalischen Maschinen ist zusätzlich abgesichert durch Zertifikate und SSL-Verschlüsselung. Außerdem ist jede Kommunikation unidirektional, das heißt, die Kommunikation ist immer vom Fabric-Controller initiiert. Das heißt, es kann keine von der Hardware initiierten Callbacks zum Fabric-Controller geben. Es gibt Callbacks, aber immer vom Controller initiiert. Ein anderes Umfeld für Bedenken ist die Verfügbarkeit. Wie wird höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit meiner Applikation auf der Azure-Plattform sichergestellt? In Windows Azure gibt es das Konzept der Fault Domains. Eine Fault Domain ist eine physikalische Einheit, die im Fehlerfall ausfallen kann und entspricht weitgehend der Infrastruktur im Rechenzentrum. Man könnte also grob Fault Domains mit einem Rack vergleichen, was aber nicht immer passt, aber für das Verständnis gut genug. Ein Vergleich ist. Dies wird intern umgesetzt durch einen Top-of-Rack-Switch auf einem Maschinenrack. Wenn also eine Komponente in einem Rack ausfällt, sind andere Racks davon nicht betroffen und können ausfallsicher weiterarbeiten. Wann immer also der Fabric-Controller, also der Cloud-Kernel, versucht, Instanzen von Services zu allokieren, wird er diese auf mehrere Fault-Domains instanzieren. Wenn er es nur auf einen Rack verteilen würde und dieses Rack ausfällt, wäre die Application down. Der Controller wird die Instanzen auf mehrere virtuelle Maschinen in unterschiedlichen Fault Domains verteilen, wenn der Instanzencount größer 1 ist. Die Fault Domains werden ausschließlich vom Fabric Controller verwaltet. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit zu konfigurieren, wie viele Instanzen und in welchen Affinity Groups diese liegen, aber keine explizite Auswahl der Fault Domains. Es werden aber wenigstens zwei Fault Domains ausgewählt bei zwei oder mehr Instanzen, so dass wir Hochverfügbarkeit gewähren können. Die meisten Cloud-Anwendungen heutzutage sind keine reinen Cloud- oder Software-as-a-Service-Anwendungen, sondern sind hybride Anwendungen. Diese Anwendungen sind on-premise installiert und verwenden Cloud-Services. Zur Absicherung dieser Kommunikationsstrecke gibt es Azure Connect, das zurzeit noch im Beta- bzw. CTP-Stadium ist. Windows Azure Connect bietet eine einfache und leicht verwaltbaren Mechanismus, IP-basierte Netzwerkdienste einzurichten zwischen Ressourcen On-Premise und Windows Azure. Dieser Mechanismus macht es einfacher für Unternehmen, bestehende Anwendungen ganz oder teilweise in die Cloud zu migrieren. Beispielsweise kann eine Firma eine Windows Azure-Anwendung deployen, die auf eine lokale On-Premise-Datenbank zugreift. Ein anderes Beispiel wäre, ein Azure Service einer lokalen Domäne zu joinen, also mit einem lokalen Active Directory zu verbinden und diese wie eine AD-Ressource sicher zu behandeln. Außerdem bietet Azure Connect die Möglichkeit, auf Cloud-hosted virtuelle Maschinen, Instanzen, remote zuzugreifen, um darauf zum Beispiel Troubleshooting zu machen oder Statis einzusehen und so weiter. Wie erfolgt nun diese Absicherung dieser Kommunikationsstrecke? Dies erfolgt mit IPsec, also einer Transport-Level-Absicherung der Session zwischen einem Server und einem Azure-Service. Der Service installiert auf dem Server einen Agent, der diese Absicherung regelt und damit der Server Teil des lokalen Netzwerks ist. Darunter wird das IPv6-Protokoll verwendet, um ein virtuelles Netzwerk zu erzeugen. Dann werden IP-Version-6-Adressen einem Service und den Cloud-Instanzen zugewiesen. Da gibt es dann einen Router, der diese Systeme verbindet und die damit effektiv im selben LAN sind. Das wird abgesichert durch das Provisionieren von Zertifikaten auf dem zu installierenden Service, auf den virtuellen Maschinen und diese dann für die Authentifizierung und Schlüsselerzeugung von IPsec zu verwenden. Dieser Schutz ist eine End-to-End-Absicherung, so dass keiner in der Lage ist, bei der Übertragung Daten zu manipulieren. Diese Lösung wäre also geeignet für Firmen, die viel Infrastruktur on-premise haben, Interesse haben, Teile der bestehenden Dienste in die Cloud zu verlagern und diese Kommunikation abzusichern. Können mit Azure nun auch Denial-of-Service-Angriffe abgewehrt bzw. kann ich Stresstests machen? Wir haben vor Azure sogenannte Denial-of-Service-Protection-Boxen von Cisco, die Angriffspattern erkennen können und diesen Traffic dann blockieren. Stresstests gehen so lange, solange die versendeten Pakete nicht in das Attack-Pattern eines Denial-of-Service-Angriffs passen. Mit Azure Connect hätte man einen direkten Tunnel zum Service, um somit einen Stresstest durchzuführen, machen zu können. Kommen wir nun zu der Frage, wie man seine Anwender, die im AD verwaltet sind, gegen die Cloud authentifizieren und autorisieren kann. Können ja andere Identitätsprovider neben Active Directory verwendet werden? Die Antwort darauf ist der Einsatz von einer claim-basierten Authentifizierung. Wir gehen hier nicht von einem Modell aus, das Kerberos verwendet, also mit Tokens, sondern mit Tokens arbeitet. Diese Tokens können von verschiedensten Identity-Providern ausgestellt sein. Ein Identity Provider kann Active Directory Federation Services, ADFS sein. In diesem Fall authentifizieren sich Anwender gegen ihr AD. Active Directory macht es mit ADFS möglich, dass die entsprechenden Tokens ausgestellt werden. Man bekommt ja einen Sign-in-Token, der eigentlich ein Datenschnipsel ist, das mit einem Zertifikat signiert ist und Claims eines speziellen Anwenders enthält. Das Claim enthält eine Aussage des Users, nämlich sein Subject. Ein Claim kann ein Username sein oder irgendeine Gruppenmitgliedschaft im AD oder das Alter und so weiter, je nach Anwendungsfall. In unserem Fall meldet sich ein Anwender gegen das System an, mit dem er sich heute authentifiziert, zum Beispiel AD über Kerberos. Es wird ein Token ausgestellt, der an Windows Azure gesandt wird. In Windows Azure gibt es einen Service, der sich Windows Azure Access Control Service, abgekürzt ACS, nennt. ACS empfängt diese Claims, validiert sie und stellt einen Token aus, der von einer Azure-Anwendung angenommen wird, worauf die Autorisierungsentscheidungen basieren. Wenn Sie also den Access Control Service nutzen wollen mit AD, muss im unternehmenseigenen AD ADFS installiert sein. Das Schöne dabei sind dann die nahtlosen Zugriffe mit anderen ins AD eingebundenen Anwendungen. Windows Azure bekommt nur über die Claims, das heißt, es werden keine Credentials, Passwörter übertragen. Man meldet sich lokal an, wird dort authentifiziert und keine Claims gehen hinüber. Man muss sich nicht über Hashing oder andere Mechanismen Gedanken machen und implementieren, um Passwortabfragen zu implementieren. Die Cloud macht ja einen Trust auf den eigenen Identity Provider, in unserem Fall hier ADFS. Hier können auch offene Standards eingebunden sein, wie WSDAR und Sammeltokens. Es handelt sich hier um eine Serie von Webstandards, die den sogenannten SAML 2.0 Standard für Web Service Federation, der hier unterstützt wird. Wenn Sie also eine SAML 2.0 Implementierung haben, können Sie diese einsetzen. Der Access Control Service empfängt die Claims, nochmal keine Passwörter, sondern signierte Datenschnipsel und kann diese dann authentifizieren. Interessant ist auch, dass weitere populäre Identitätsprovider verwendet werden können. Es können die Authentifizierungssysteme von Facebook, Yahoo, Windows Live oder Google Gmail eingebunden werden und vom Access Control Service verwendet werden. Wenn Ihre Azure-Anwendung den Access Control Service einbindet und verwendet, können Tokens, Claims von ADFS, SAML 2.0 Tokens, Facebook, Yahoo, Windows Live und Gmail in die Sicherheitsarchitektur eingebunden werden. Kommen wir nun zum Bereich der Daten und wie zuverlässig, das heißt jederzeit verfügbar, die Datenspeicher in der Cloud auf Azure sind. Bei der Datenspeicherung auf Azure gibt es zwei Bereiche, nämlich Azure Storage und SQL Azure. SQL Azure ist die relationale SQL Server Datenbank in der Cloud. Im zweiten Bereich, Windows Azure Storage, geht es um nicht relationale Daten. Wie wird nun sichergestellt, dass die Daten zuverlässig und hoch verfügbar sind? Bei Windows Azure Storage Services werden die Daten in drei physikalischen Knoten abgelegt. Es gibt also immer drei Kopien in drei unterschiedlichen Knoten an unterschiedlichen Stellen im Data Center, sodass sie hochausfallsicher sind. Wenn einer der Knoten ausfällt, sind immer noch Kopien vorhanden. Microsoft bietet heute keinen Backup-Service an. Das heißt, da wir die Hochverfügbarkeit garantieren. Wenn aber Kunden, Partner ihre Daten sichern wollen, können sie selbst Lösungen dafür schreiben. In diesem Bild ist eine Windows Azure Kundenapplikation dargestellt, die Daten auf Windows Azure Storage ablegt. Ein zweiter Windows Azure Service könnte die Daten über eine RESTful API nehmen und in ein lokales Archiv schreiben, das heißt einen sogenannten lokalen Backup erstellen. Die nächste logische Frage wäre, wenn Windows Azure Storage, also Blobs und Container verwendet werden, wie der Zugriff darauf abgesichert wird. Wie ist das Sicherheitsmodell von Windows Azure Storage? Azure Storage verwendet bei Blobs und Container nicht Access Control List, wie man es bei NTFS-Laufwerken oder im Azure Drive kennt, sondern ein vereinfachtes Modell, nämlich das eines Storage Access Keys. Ich stelle hier ein sehr allgemeines Modell vor. In Azure Storage werden Daten wie Dateien, Binary, Large Objects, Blobs und so weiter gespeichert, keine relationalen Daten. Diese Blobs können in Container gepackt werden. Container sind im Grunde ähnlich wie Verzeichnisse. In Windows Azure können Container öffentlich, also public oder nicht public gemacht werden. Wenn nichts angegeben wird, sind Container nicht public, können aber allgemein für jeden zugänglich als public geschaltet werden. Wenn Sie einen Windows Azure Account haben, erzeugen Sie beim Anlegen des Storage implizit einen Storage Access Key. Dieser Key ist ein sehr langer Kryptoschlüssel, der den Zugang zu dem Storage Account regelt. Wenn Sie den Storage Access Key kennen, haben Sie Full Access, also volle Rechte auf den Storage. Das ist eine REST API und es gibt eine URL für diesen Storage. Wenn bei der Anfrage auf den Storage der Key mitgegeben wird, ist damit Full Access gegeben. Dies kann beispielsweise in einer Azure Role sein, die den Key kennt, oder eine On-Premise-Applikation, die auf den Storage zugreifen soll. Der Key ist ein symmetrischer Key und es gibt immer einen zweiten Rollover-Key zur Sicherheit. Der Key kann jederzeit erneuert, geändert werden, wenn Verdacht besteht, dass der Key kompromittiert wird. Es gibt eine Möglichkeit, das zu delegieren, und zwar über sogenannte Shared Access-Signaturen. Dazu wird die REST-Query genommen, die beschreibt, auf welchen Container, welchen Blob zugegriffen werden soll. Darin wird auch beschrieben, welchen Zugriff man haben will, zum Beispiel Read, Write, Delete, List. Diese Query wird mit dem Access Key signiert. Diese Query mit der Signatur kann nun jedem gegeben werden, den wir mit den Rechten ausstatten wollen, darauf zuzugreifen. Wenn nur Leserechte auf einen Container vergeben werden sollen, dann wird vor dem Signieren die Query mit dem Read-Flag versehen und diese weitergegeben. Es gibt auch die Möglichkeit, eine sogenannte Container Level Access Policy zu erstellen. Das heißt, damit können die Zugriffsrechte geändert werden, ohne dass die Signatur geändert werden muss. In der Policy ist eine Referenz, auf die Signatur. Diese wird typischerweise gemacht, indem ein Token erstellt wird, der mit dem Key signiert wird. Der referenziert dann eine Policy. Wenn wir nun jemandem Zugriff gewähren möchten, geben wir diesen Token weiter. Wenn wir den Zugriff ändern möchten, wird ein Revoke auf die Policy gemacht und es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. Dieses Konzept ist ziemlich unterschiedlich vom Filesystemzugriff. Es gibt ja auch keinen User, sondern nur den Key. Mit dem Key hat man den Zugriff ohne nicht, was dem Konzept REST und Internet Access geschuldet ist. Hier nun eine sehr verbreitete Frage. Sind meine Daten auf Azure verschlüsselt? Für Windows Azure ist die Antwort, dass wir die Daten im Transit, also bei der Übertragung übers Internet, über SSL verschlüsseln. Sie können SSL in jeder Rolleninstanz verwenden. Sie müssen dazu nur ein Zertifikat für die SSL-Verschlüsselung im Azure-Portal hinterlegen. Für Windows Azure und SQL Azure gibt es derzeit keine native Unterstützung, Daten zu verschlüsseln vor der Ablage. Daten werden ohne Änderung im Klartext abgelegt. Es gibt auch keine schöne DP-API, also Data Protection API, wie man es unter dem lokalen Windows-System kennt. Ein lokales Windows bietet hier eben dieses schöne lokale Verfahren der Data Protection API, das aber auf Azure nicht verwendet werden kann, da die Schlüsselgenerierung innerhalb der DP-API viel mit der darunterliegenden Hardware zu tun hat und bei Azure und virtuellen Maschinen diese häufig auf anderen Rechslaufen nicht angewandt werden kann. Für On-Premise-SQL-Server gibt es TDI, was es für SQL Azure derzeit auch noch nicht gibt. Sie können bei der Implementierung solcher Verfahren aber selbst programmieren über einen Certificate Store und/oder .NET Crypto APIs. Nochmal, was ich hier sagen will, ist, dass es kein in Azure natives Verfahren gibt, Daten verschlüsselt abzulegen und transparent wieder darauf zuzugreifen. Es ist aber mit bestehenden wenigen Programmieraufwand sehr leicht möglich, wie über .NET, so etwas selber zu machen. Eine Frage in diesem Zusammenhang ist auch, welche Absicherung man haben will, diese Daten zu verschlüsseln. Gegen wen sollen denn die Daten geschützt werden? Außerdem, gegen was sollen die Daten geschützt werden? In manchen Fällen geht es darum, dass der Cloud-Provider, also Microsoft, die Daten nicht sehen und verstehen soll. Hier kann der Schutz darin liegen, Daten außerhalb von Azure zu verschlüsseln und sie erst dann auf Azure Storage oder im SQL Azure abzulegen und nach dem Zugriff die Daten wieder lokal zu entschlüsseln. Damit hat dann der Cloud-Provider keine Möglichkeit, die Daten zu verstehen. Wenn nun Microsoft die Ver- und Entschlüsselung machen würde, hätte Microsoft die Möglichkeit, die Daten auszuwerten, da Microsoft theoretisch den Zugriff auf den Key und die Daten hätte. Häufig geht es in der Praxis auch nicht darum, alle Daten abzusichern, sondern nur die sensitiven Teile der Anwendung. Wenn es um einen grundsätzlichen Vertrauensmangel gegen Microsoft als Cloud-Provider geht, ist vielleicht grundsätzlich die Frage zu stellen, ob Cloud Computing eine Option ist. Es wird immer ein relativ großer Vertrauensgrad für den Cloud-Provider notwendig sein. Wenn andere lokale Cloud-Provider bei Ihnen einen größeren Vertrauensvorschuss haben, sind diese privaten Cloud-Anbieter vielleicht eine Option. Zusammenfassung. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich Ihnen vorher alles zusammengestellt habe in einer Übersicht. Hier sehen wir eine Zusammenfassung der bisher vorgestellten Sicherheitsmaßnahmen, die als Gesamtbild einen Defense-in-Depth-Ansatz bieten. Das heißt, es ist ein mehrstufiger Prozess an Sicherheitsmaßnahmen, die aus meiner Sicht zusammen die sehr, sehr hohe Sicherheit von Azure darlegen. Die Maßnahmen gehen über alle Schichten, von unten der Physik bis zu den Datenschichten. Im Bereich der Physik haben wir eine physikalische Sicherheit der Weltklasse und wir haben den Rechenzentrumsbetrieb zertifiziert. Im Netzwerk haben wir eine Host-Firewall, die die Kommunikation zu den virtuellen Maschinen limitiert. Wir haben virtuelle LANs und Packet-Filter in Routern und wir können die Verbindung zu On-Premise-Servern über IPsec absichern. Im Bereich der Host-Sicherheit haben wir einen externen Hypervisor, der die Host-Grenzen schützt bzw. erzwingt. Und wir haben Ausfallsicherheit darüber, dass wir Instanzen über Fault Domains verteilen können. Identität, Authentifizierung können wir sicherstellen, zum einen durch Federation mit Identitätsanbietern, durch claims-basierte Identities. Eingebaute Unterstützung für Internet-Identitätsprovider ist auch vorhanden. Bei dem Layer der Daten haben wir starke Storage Key zur Zugangskontrolle auf Windows Azure Storage. Und wir haben SSL-Support für den Datentransfer zwischen allen Beteiligten. Wichtig hier ist, dass wir aufklären möchten, welche Risiken ein Kunde eingehen kann und wie diese Risiken sicher gemanagt werden können. Somit soll ein Kunde es leichter haben, eine gut informierte Entscheidung, in die Cloud zu gehen, treffen zu können. Abschließend möchte ich noch einige Informationen und Links vorstellen. Es gibt eine Website der Global Foundation Services, das ist also praktisch das Team bei Microsoft, das die ganzen Rechenzentren betreibt, wie vorher erwähnt, enthält sehr viele Materialien, die ich empfehlen möchte. Hier herausgegriffen ein Windows Azure Security Overview. Wenn es um Datenschutz geht, gäbe es hier das Microsoft Compliance Framework der Online Services. Wenn Sie anfangen, sich mit Azure zu beschäftigen wollen, es ausprobieren oder anfangen wollen, produktiv zu gehen, sollten Sie sich die Windows Azure Subscription Angebote anschauen. Weiterhin möchte ich auf meinen Weblog verweisen, wo ich zu diesen und anderen Themen eben darüber blogge. Außerdem gibt es viele interessante weitere MSDN-Webcasts auf www.msdnonline.de/webcast/finder. Hier noch einige Informationen zu den MSDN Webcasts. MSDN ist ein Microsoft Developer Network, unterstützt Entwickler mit einer Reihe von Online- und Offline-Services und liefert mit seinem umfangreichen Know-how-Fundus effiziente Hilfe, wenn es um Fragen der Anwendungsprogrammierung auf Basis von Microsoft-Produkten und Technologien geht. MSDN Online ist die zentrale kostenlose Wissensplattform für deutschsprachige Microsoft-Entwickler im Internet. Über die Adresse www.msdn/-online.de bleiben Sie ganz einfach auf dem Laufenden, was Angebote für Entwickler aus dem weltweiten MSDN-Angebot betrifft. Mit aktuellen Nachrichten, Webcasts, How-to-Guides, Fachartikeln, ausführlichen Informationen über die Microsoft-Entwicklerwerkzeuge finden Sie Links zu Community-Ressourcen oder der Vorstellung kommender Softwareversionen. Der MSDN Webcast Finder ist ein Webcast-Archiv, in dem Sie mehr als 750, Referate finden. On-demand verfügbar, wann immer Sie Zeit, Lust oder Bedarf dazu haben. MSDN Webcast, die extra Portion Developer-Know-how für den Wissenshunger zwischendurch.